1000 Folgen.
1000 Folgen, sagt sie. Dabei sind wir erst bei Nummer 52.
Ja.
Herzlich willkommen.
Wir machen wieder krasses Intro. Herzlich willkommen zu Du, Ich, ETC.
Mir gegenüber sitzt die wundervolle Johanna heute in einem langen braunen Rock, ja, einem grünen, wie nennt man dies?
Bandeau-Top.
Schlauch?
Bandeau-Top.
Und einem Bikini.
Bikini-Oberteil.
Willst du heute schwimmen gehen?
Ja, bei deinen Eltern, wir sind zum Grillen eingeladen und die haben einen Pool. Bezugnahme zu letzter Woche, wo es um Geld ging.
Wer sitzt dir gegenüber?
Ach so, ja, mir sitzt gegenüber Sebastian mit Pornobalken und einem VfB-Trikot, seiner Schlafhose und einem verschlafenen Blick. Es ist nämlich morgens am Sonntag, wir nehmen ja immer richtig krass live auf eigentlich, also 1,5 Tage vor der Veröffentlichung finde ich schon immer sehr live.
Ja, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon an anderen Tagen aufgenommen. Am Anfang war es immer Mittwoch, damit wir viel Zeit hatten so für die Produktion, für den Schnitt und so.
Da hat alles auch noch viel länger gebraucht.
Aber das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt, weil dann war immer eine Folge online, dann haben wir Trostkasten gefragt und konnten eigentlich gar nicht richtig, gar nicht richtig darauf eingehen, was so passiert ist. Und das finde ich jetzt deutlich besser.
Ja, auch Paulanergarten damals dann war die Abstimmung erst einen Tag online und wir haben schon aufgenommen und wussten dann nicht genau, wie es halt wirklich ausgeht am Ende.
Ja, dann waren vielleicht so 100 Stimmen und eigentlich gar nicht repräsentativ für die ganzen, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen.
Ja, voll.
Und dass die Kommentare unseren Podcast bereichern, haben wir auch diese Woche wieder gemerkt, beziehungsweise die Folge von letzter Woche. Da haben wir im Trostkasten ja so ein bisschen über Finanzen und so geredet. Wie das in Beziehungen unfair teilweise sein kann.
Waren einige schockierende Kommentare dabei und gut, dass das eure Ex-Beziehungen sind. Da wollen wir mal was vorlesen.
Ja, willst du?
Ja, ich lese mal was vor.
Also Wahnsinn. Man muss echt aufpassen bei so Zusammenziehen, bei finanziellen Entscheidungen. Deswegen wollte ich, als ich noch nicht so 100% alles wusste, hatte ich Angst davor, dass wir uns gemeinsam einen Van kaufen. Weil, keine Ahnung, wie wir... Entweder man macht von Anfang an 50-50, aber da muss man die Besitzverhältnisse aufteilen irgendwann, wenn man sich trennen sollte. Oder nur einer kauft's. Aber also irgendwie ist es ganz, ganz schwierig, wenn man zusammenzieht, gemeinsam Investitionen macht und sich dann trennt. Ich glaube, das kann man gar nicht gut lösen.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass man immer denkt, man kennt die Beziehungsperson in- und auswendig.
Die würde das nie machen.
Genau, und das ist halt oft, wenn Leute nach 2 Jahren oder so zusammenziehen, man kennt eine Person nicht nach 2 Jahren. Also klar,
doch,
man kennt
schon
viele Sachen.
Das ist unfair für alle, die... Aber man kann
aber
nicht wissen, wie die sich
Jahren
im Streit und in der Trennung verhalten.
Man kann niemals wissen, wenn man zusammen ist, wie eine Person sich in der Trennung verhält.
Ja, ja,
das ist das
stimmt.
Thema. Und das ist egal, ob man 10 Jahre zusammen ist, 20 Jahre oder 2 Jahre.
Auch verheiratete Paare, ne,
ja,
nach
natürlich.
30 Jahren Ehe haben
einen
Rosenkrieg.
Genau, und vielleicht hätten die das niemals gedacht, dass die irgendwann so miteinander agieren. Aber wenn dann Gefühle hinzukommen, die halt nicht Liebe sind, dann kann das halt schon in so eine Richtung gehen. Ich würde jetzt vermuten, und auch damals schon, als wir uns den Van kaufen wollen, ich hätte dir halt, also ich vertraue dir zu 100% und denke mir auch immer, wenn ich unsere FreundInnen angucke, die sich irgendwie trennen oder sowas, so
die, ja, es geht, oder?
Bleiben nicht, ja, es geht, die machen, also es ist nicht schlimm oder so, aber auch, die bleiben auch nicht befreundet. Ich denke mir zum Beispiel immer, wir würden befreundet bleiben.
Boah,
aber
das ist auch ein spannendes Thema. Falls
stimmt.
ihr dazu irgendwie Stories habt,
ja, stimmt.
Schickt uns gerne mal einen Trostkasten durch etc.
Ja, voll.
Ja, sollten wir mal drüber sprechen.
Ja,
ich weiß nämlich nicht,
nee?
ob also klar würde ich es wollen, aber ich weiß nicht, ob man das kann. Also
ja.
Wenn man mindestens eine Person von uns hätte, vermutlich Herzschmerz.
Kommt drauf an, wie man sich und warum man sich trennt. Natürlich muss im Guten sein und am besten von beiden Seiten.
Ja.
Aber mal, also
und es wäre auch übelst schwierig für alles, was darauf folgt. Also wenn ich jetzt dann eine Freundin irgendwann wieder hätte und die wüsste, ja, der mit seiner 10-jährigen Beziehung und die haben zusammen 100.000 Videos auf TikTok gemacht und wie toll sie ihre Beziehung war.
Ja, ist schon spannend. Also deswegen, also müssen wir mal im Trostkasten drüber reden,
ja,
was ihr dazu
gerne
denkt, wenn ihr irgendwie mit eurer Ex-Beziehungsperson befreundet seid oder mit jemand zusammen seid, der mit der Person, mit der Ex-Person befreundet ist. Sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt nochmal zurück zum Geldthema und dass eben in der Trennung dann teilweise auch die schlechten Seiten rauskommen. Ja, hat jemand von euch kommentiert, ich bin vor 2 Jahren mit meinem damaligen Freund zusammengezogen. Er und seine Eltern wollten, dass wir alles neu kaufen. Das finde ich auch schon wieder. Also da würde ich
er
mich schon...
Er und seine Eltern, what?
Ja, aber auch so, warum sollte man nichts Gebrauch kaufen? Da finde ich, da kommt schon der Charakter so ein bisschen raus. Und keine gebrauchten Sachen holen. Und zum Beispiel auch Sachen aus meinem alten Zimmer wie mein Bett wollte er nicht weiter nutzen. Also das kann ich nur verstehen, wenn man irgendwie das nicht schön findet oder so. Das könnte mir auch passieren, dass ich so sage, nee, ich will ein neues Bett oder ein anderes Bett.
Du musst da ja eigentlich so ein bisschen... auch, gehörst du ja auch ein bisschen in die Liga, weil unser Sofa aus der letzten Wohnung,
ja, aber das passt hier nicht rein,
brauchen wir ein neues.
Ja, schon, aber ich
kaufe
viel.
Wurde dann auch an unsere Nachmieter übergeben und so, ja. Also alles gut ist noch in Nutzung.
Ja, aber wir kaufen unglaublich viel gebraucht. Also
ja, das stimmt.
Uns werden ganz oft Fragen gestellt, woher Sachen sind, und ich sage halt bei 70% eBay-Kleinanzeigen.
Sagen übrigens auch viele Designer, im Einzugsprozess hier in das Haus hat Johanna sich viel damit auseinandergesetzt und so ein Interior Designer meinte, die besten Stücke findest du bei Facebook Marketplace
oder
was
ja,
bei ihm oder
bei
eben
uns.
Kleinanzeigen.
Ja.
Und ist so. Also,
ja. Das Ding ist, wenn man halt in den Kontext von einem 70er-Jahre-Haus weiter das so designen will und einrichten will, dann
und
bezahlbar, macht Sinn.
Natürlich.
Ja, aber es macht halt auch einfach Sinn, dann die Möbel aus der Zeit halt auch zu kaufen. Egal, wir schreiben ab. Damals meinte er, ihm ist das Geld egal und wenn wir uns trennen, ist es halt so.
Hätte ich mir schriftlich geben lassen.
Nee, aber man...
So, jetzt hier, unterschreib mal bitte.
Das ist dieses, man vertraut halt einfach der Person. Das ist ja auch gut so, weil man muss immer in einer Beziehung, egal was ist, einen Vertrauensvorschuss geben. Ist natürlich dann schlecht, wenn man eine Lesson dann daraus hat, aber die Lesson ist teilweise auch nötig. Als ich mich dann vor einigen Monaten getrennt habe, hat er darauf bestanden, dass ich ihm alles zurückzahle. Habe ich aus Mitleid leider auch getan und seitdem finanzielle Probleme. Das ist halt wirklich
übelst Pain.
Richtig
und übelst der
scheiße.
Move und alles zurückzahle, also ich hoffe mal die Hälfte, ne? Weil sonst wäre es ja komplett katastrophal, zeigt sich dann der Charakter und gut, dass man da nicht zusammen ist mehr.
Bei uns zeigt sich heute hoffentlich auch der Charakter, indem wir lieb zueinander sind.
Lass lieb zueinander sein.
Lass uns lieb zueinander sein.
Ich wollte mal was Neues, aber let's go.
Ah, ich bin nicht so offen für Neues, ich bin ein Steinbock. Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du...
Ich? Nee.
Du, ich, etc. Leute, jetzt dieses Intro könnt ihr bald live hören.
Wie cool ist es, dass wir das dann auf der Bühne sagen und ihr uns dabei seht? Wir sind so aufgeregt.
Ja, wir erhoffen uns ja so ein bisschen, dass es dann so ein gemeinschaftliches... Lass uns lieb zueinander sein.
Ja, oder am Ende auf jeden Fall.
Ein Big
mindestens.
Community Moment, dass alle sich so gucken, so einmal im Kreis
wholesome.
Und sind so, oh, wow.
Ja, wir sind lieb zueinander. Das ist die Liebsein-Tour und ab heute am 15.07. um 12 Uhr gibt's Tickets. Wir kommen nach München am 9.12.25. Wir kommen nach Köln am 10.12.25 und wir kommen nach Berlin am 11.12.25. Das wird tight für uns, dass wir da 3 Tage hintereinander eine Show abliefern müssen, aber wir freuen uns sehr und ihr könnt jetzt hier in der Folgenbeschreibung zu den Tickets kommen.
Und natürlich Hamburg, da sind wir schon deutlich früher, nämlich im August. Auch dafür gibt es noch einige Tickets.
20.08. Wir waren ja auf Autosuche diese Woche. Ihr habt ja letzte Woche oder die Woche davor auch gesagt, was für Autos zu uns passen würden. Und viele von euch haben tatsächlich Mini Cooper gesagt.
Enttäuschung.
Ja.
Also erstmal muss man sagen, bei so einem Auto ist man voll lost. Es gibt hunderte Autos und ich bin ehrlich, ich finde, die wenigsten erfüllen so meinen Design-Gedanken, meinen Designwunsch.
Auch.
Da bin ich schon mal, also ich glaube, es gibt nicht mein Auto. Ich glaube, das ist so.
Wow, warum? Also so mit allen möglichen
ja,
Sachen,
genau,
die du möchtest.
Ja, genau, weil zum Beispiel würde ich gerne ein E-Auto haben.
Ja.
Am liebsten eins, das so ein bisschen, also das eine sehr gute Alltagstauglichkeit hat, nicht zu groß, nicht zu klein. sodass man auch einkaufen kann, auch mal im Baumarkt, irgendwelche längeren Hölzer und so, dass man im Urlaub das Ganze am besten, so wie unser bisheriges Auto, so ein bisschen umrüsten kann. Vielleicht nicht unbedingt mit Bett im Auto, aber mit so einem Dachzelt und so, dass man im Kofferraum so ein bisschen Küche-Sachen machen kann.
Wäre Mini Cooper ja perfekt.
Ja, genau. Dann soll es auf jeden Fall eigentlich elektrisch sein. Weil, keine Ahnung, Fossil Fuels sind out.
Egal, was mehr zeigt.
Werden auch in Zukunft teurer. Ja, das ist sowieso die größte Katastrophe, die je passiert ist.
Dass er Bundeskanzler geworden ist?
Nee, das ist die ganze, also das ist auch
ganze
kritisch.
Regierung.
Aber ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen. Einziger Grund, warum man so beschissen ist. Also die einzige Erklärung für mich ist, dass die halt wirklich jetzt rechts außen abgreifen wollen. Weil ansonsten gibt es keinen Grund. So wie, oh, naja.
Ja, egal. Nicht egal, aber...
Ja, und dann hast du ja auch gesagt,
ja.
Was für ein Auto will man in unserem Alter?
Gestern waren wir so, ich glaube, wir sind gerade einfach in so einer Zwischenphase in unserem Leben, also wo wir uns noch nicht 100% entscheiden können und auf was festlegen können. Wir haben unglaublich viele unterschiedliche Bedürfnisse. So das eine ist so ein cooles, schnittiges Auto zu haben nach so einer Familienkarre, die wir ganz lange gefahren sind.
So ein bisschen Cabrio.
Mini Cooper-like.
Sportsmäßig mit schnell Fahrspaß.
Ja, oder halt so Wind. Süß und klein und Design und schön und einfach nur nicht unbedingt praktisch, weil man halt nichts reinmachen
in
kann.
In die Kategorie fällt zum Beispiel, dass wir gesagt haben, lass doch so ein Oldtimer-Cabrio holen.
Ja, aber da fällt dann rein, dass wir ein E-Auto wollen, weil wir einfach unsere Verantwortung eben sehen mit der Welt und mit der, in die, das eben einfach investieren wollen.
Ja, und das war am Anfang das Gegenargument, dass wir ein älteres Auto hatten und übelst Trouble damit. Übelst so, hier Werkstatt, hier Reparatur, hier
deswegen
1000 Euro, da
lieber
2000
kein Oldtimer,
Euro.
Weil da wird das vielleicht wieder so sein.
Genau.
Und da fällt dann halt auch raus, irgendwie so ein cooler Jeep oder so, wo man oben ein Dachzelt drauf machen kann, was so gefühlt Allradantrieb hat, wo wir dann adventurous durch die Gegend fahren, weil sowas gibt's auch nicht als E-Auto. Oder wenn, dann arschteuer. Und dann ist ein Punkt natürlich, oder nicht natürlich, sondern bei uns die Familienplanung, dass wir, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren oder so eventuell schon daran denken werden, irgendwie Familiengründung zu starten. Und da könnten wir halt jetzt noch so ein kleines Auto holen und dann halt in 5 Jahren vielleicht umswitchen, vielleicht. Ist alles, was wir gerade gesagt haben, dass wir so unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie Baumarkt, gleichzeitig cool und klein und schnittig, gleichzeitig Urlaub, gleichzeitig Vanlife, so Familienplanung versus mal noch die letzten Jahre der 20er ausleben. Vielleicht ist es dann doch Leasing, weißt du? Überlege ich mir gerade so.
Nee, man kann ja auch ein Auto finanzieren und dann danach zurückgeben quasi. Also eine Finanzierung läuft auch für eine gewisse Laufzeit.
Aber was ist daran dann vorteilhaft? Dass wir es vielleicht behalten können, wenn es uns gefällt.
Ja, und dass man halt, dass du das als Investition ab, also.
Das kann ich beim Leasing ja auch.
Nee.
Doch, das macht dann.
Nee, die 75% Abschreibung geht
ach
dann
so.
Nicht.
Ach so, das ist so ein neues Gesetz bei E-Autos, wenn man ein Geschäft hat.
Wir sind lost, deswegen, wenn ihr in letzter Zeit irgendwie ein Auto erworben habt oder euch denkt, boah, das wär's.
Schreibt's in die Kommentare.
Schreibt's in die Kommentare.
Das Schlimme war aber jetzt bei der Probefahrt, wir waren Mini Cooper Probefahren, war aber eigentlich nicht das Auto, auch wenn auch da eben uns aufgefallen ist, es hat zu wenig Reichweite, das E-Auto vom Mini ist irgendwie bei 200 Kilometer, das ist einfach zu wenig, aber ich wollte ja nicht so in die technischen Details gehen, habe ich ja letzte Folge gesagt, und das Krasse war aber der Verkäufer.
Ja, also ist schon witzig gewesen. Weil erstmal sind wir zu dem schönen Mini-Autohaus gefahren.
Ich habe das letztens richtig gut erzählt, finde ich. Jetzt will ich auch eine Story erzählen, so wie du letzte Woche.
Ja.
Also wir sind so dahin gefahren zur Probefahrt und halten so vor so einem richtig schönen Gebäude, laufen so rein, klimatisiert.
So ein Autohaus, ne? Glas,
genau,
überall diese schicken neuen Autos.
Diese Minis und dann kommt so ein unglaublich freundlicher Typ auf uns zu, steht sofort auf, als wir reinkommen, sagt so, ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und dann wir suchen Herr XY, wir haben einen Termin für eine Probefahrt und dann ist er so, oh, da sind Sie hier leider nicht ganz richtig. 500 Meter auf der linken Seite oder 200 Meter auf der linken Seite ist das Gebrauchthaus von Mini und BMW Und da finden sie dann auch bestimmt den entsprechenden Ansprechpartner. Und wir gehen so raus, bedanken uns und ich so zu Sebastian, oh, das wäre ja ein super Verkäufer gewesen. Ich habe mich direkt wohl und gesehen gefühlt und waren dann so, okay, aber jetzt gehen wir halt dahin, wo wir den Termin haben. Wir wollen ja auch einen Gebrauchtwagen. Und dann gehen wir runter und parken, laufen oben so rein. Super nette Mitarbeitende,
richtig
alle jung,
schön sieht's
innovativ,
da auch aus, ne?
Genau, den
tolle Möbel,
genau,
tolle
junge
Farben.
Auch halt Frauen. Ich habe auch direkt zu Sebastian gesagt, ich fände es voll cool, von einer Frau beraten zu werden. Mhm. Da waren auch junge Frauen in unserem Alter und so, die waren cool gekleidet und ich habe mich sofort wohlgefühlt.
Jemand anderem wurde ein Kaffee angeboten.
Ein Sprudel, ja, wollen Sie erstmal einen Sprudel? Also jemand, der ein Auto kaufen wollte. Und dann haben wir auch da gefragt eben, wo Herr XY ist und dann hieß es ja da runter und dann links und dann nochmal geradeaus und dann sind wir so runtergelaufen und umso weiter wir gelaufen sind, umso mehr in die letzte Ecke dieses BMW-Autohauses
no joke,
sind wir gekommen.
Das ist wie wenn ihr bei euch zu Hause irgendwie in den Keller runtergelaufen
und dann noch in den letzten
und dann
Abstellraum. Und wir so immer weiter und dann kam noch so ein anderer freundlicher Mann, wir so, ja, sind Sie Herr XY? Nee, noch weiter da nach hinten. Wir noch weiter in den Keller reingelaufen, in der hintersten Ecke, laufen so hin, riecht nach Aftershave und
aber hardcore.
Und
kennt ihr diese
kaltem
Räume,
Rauch?
Die nur nach Aftershave? Junge.
Ja, und der, so ein Mann, der so kurz vor der Rente steht, sorry, aber halt so richtig grimmig da so sitzt und uns gefühlt nicht mal Hallo sagt. Wir so, hallo, wir sind für den Termin, für die Probefahrt da. Und er so guckt nur nach oben und sagt so, ja, da bräuchte ich mal Führerschein und Ausweis bitte.
Ja, der war so, also keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas sympathisch auf manche wirkt. Mhm. Aber
allen, denen ich
es
erzählt habe, war so, auch ältere Leute waren ja so, nee, der wollte euch ja gar nichts verkaufen.
Ja, also, nee, ja, genau.
Das
war
das
so
Problem.
Die Attitude. Das war so, 16.30 Uhr waren wir da. Mhm. Ich glaube, der hat uns einfach dafür verantwortlich gemacht, dass er jetzt gerade noch arbeitet und nicht schon zu Hause ist.
Aber er hat den Termin ja mit uns ausgemacht.
Ja. Und er soll ja ein Auto verkaufen, keine Ahnung. Also, dann stehen wir da,
genau,
beziehungsweise sitzen da. Der scannt da in aller Ruhe seinen 5 Minuten lang, scannt der Ausweis und Führerschein ein, füllt noch so einen Zettel aus.
Aber ohne,
sagt kein
genau,
Wort.
Das
kein
ist das
Wort.
Problem, ohne mit uns zu sprechen. Also er müsste währenddessen vielleicht mal, also er wusste nichts von uns, außer dass wir einen Mini Cooper Probe fahren wollen.
So, und
er
da bin ich doch als
wissen,
Verkäufer, frage ich doch, und ist Ihr erster Autokauf?
Genau.
Und was stellen Sie sich
was
denn
stellen
vor?
Sie sich vor? Haben Sie sich schon mal verschiedene Modelle angeschaut? Mhm. Welche Farbe könnten Sie sich denn vorstellen? Mhm. Wir haben gerade den hier da oder das Modell. Haben Sie sich schon ausgeguckt? Wissen Sie eigentlich über die Reichweite Bescheid? Mhm. Einfach wie ein Verkäufer halt so ist. Mhm. Er will halt Sachen
der
verkaufen
muss jetzt
normalerweise.
Nicht richtig, also wir hatten es ja neulich, glaube ich, auch kurz von so overpowered Verkäufern.
Nee, eben nicht, aber das will ich gleich sagen.
Ja, okay,
sagen.
Es gibt ja auch das Pendant, so die overpowered Verkäufer, die dir das Goldene oder das Gelbe vom Ei nur
Goldene
versprechen. Also da gibt's überhaupt gar keine Macke eigentlich.
Ja, da waren wir.
Und die sind so.
Ja, wo du so denkst,
so,
das ist aufgesetzte Freundlichkeit, das ist auch nicht mehr authentisch. Da waren wir eben, wie letzte Woche kurz angeteasert, im Hotel in Tirol und da war jemand, der war sehr, sehr freundlich und ich war auch, also wir waren gut betreut, aber bei dem habe ich mich auch so gefühlt, als würde er mir was verkaufen, was halt nicht stimmt und als würde er auf alles die gleiche Antwort haben und nicht wirklich auf einen eingehen, sondern unauthentisch einfach nur so eine glückliche Miene haben. Mhm. Und wenn man so sagt, dass man gerade eine schwere Zeit hat, weil man irgendwie den Mietwagen nicht organisiert bekommt, dann sagt er trotzdem so, ja, super, das kriegen sie schon locker hin. Weißt du, wo man so denkt, willst du mich verarschen? Also läuft da ein Band ab? Oder
ja, doch,
also das ist dann
ja,
auch nicht authentisch und das nervt mich dann auch.
Ich check's dann auch bei ihm zum Beispiel, weil der ist den ganzen Tag im Menschenkontakt,
ja,
der braucht
ja,
so eine gewisse Maskerade. Mhm. Also es gibt Leute, die können es besser, es gibt Leute, die können es schlechter. Ich glaube, er ist tatsächlich auf der Seite gewesen, die es ein bisschen besser können als der Durchschnitt, aber halt auch nicht jetzt so komplett nach unserem Geschmack. Es gibt nämlich echt Leute, die machen in dem Bereich richtig guten Job.
Ja, natürlich.
Und der, finde ich, hat aber einen besseren Job gemacht als der Verkäufer.
Ja, auf
weil
jeden Fall.
Dann gibt er uns, drückt er uns einen Schlüssel in die Hand, so, oh, reichet 45 Minuten.
Nee, 30.
Reichet 30 Minuten.
Oder?
Ja, okay, dann bespiele ich es noch so. Haben Sie dann noch einen Moment, dass wir Beratung machen können?
Ja.
Wir fahren, kommen zurück.
Ich schwöre, das habe ich dir gar nicht gesagt, aber wir fahren so auf diesen Parkplatz und ich habe ihn gesehen, der ist gefühlt weggerannt zu seinen KollegInnen, Kollegen, ich brauche nicht gendern, ist rüber, also der hat uns gesehen, wie wir auf dem Parkplatz gefahren sind und es ist ins letzte andere Eck gelaufen, um da eine Feierabendkippe zu rauchen oder so oder einfach mit seinen Kollegen zu schwätzen und wir mussten den dann suchen. Wir haben dann, ich dachte halt, der kommt, der hat uns nämlich gesehen. Ich bin mir sehr, also ich bin mir zu 100% sicher. Wow,
das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, du hast ja auch bisher da auch gefahren.
Nee, aber das ist ja das Nächste.
Komm
also
doch
ich habe mich schon gefragt, was ist denn jetzt? Also wenn es so ist, dann nehme ich das Auto jetzt wieder mit oder was? Weil wir sind aus dem Auto ausgestiegen und dann haben wir halt noch kurz so gequatscht, haben die anderen Autos angeguckt. Aber dann war es halt so, okay, ich habe jetzt den Schlüssel in der Hand. Was mache ich jetzt damit? Also klar, ich gebe den zurück. Aber wo bist du?
Ja, komm, wo bist
doch.
Du? Wir haben
doch 45 ausgemacht. Ja. Sei doch dann da.
Und auch dieses dann noch eine Beratung halt machen. Wir haben ihn dann suchen müssen, also um die Ecke laufen und dann sagen, hallo, wir sind wieder da und dann haben wir halt Fragen gehabt und er konnte uns die nicht beantworten, das war das Nächste. Also sorry auch to rant so much about him, vielleicht hatte der einen schlechten Tag oder so, vielleicht ist er sonst, aber er wollte uns einfach nichts verkaufen und ich hatte auch nicht das Gefühl, es lag an uns. Also manchmal hat man ja auch so ein Gefühl, dass wir jung sind oder so. Sondern es war einfach seine Vibe.
Ja, gut, kann schon sein, dass es daran lag, dass wir jung sind.
Ja, aber wir wollen halt ein Auto kaufen.
Ja, der ist noch so alte Schule, so junge Leute können keine Autos kaufen.
Vielleicht, aber das hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Keine Ahnung, ich glaube, der war einfach allgemein so drauf.
Wahrscheinlich startet er halt sein Standardverkaufsgespräch einfach mal mit einem Frauenwitz.
Ja, nee, hat er bei uns nicht gemacht. Ich habe mich auch...
Nee, deswegen ja. Also weißt, normal, dem sein Verkaufsding ist so, ja, ist ja gut, dass sie ihre Frau nicht mitgenommen haben, weil dann können wir mal richtig über Autos reden.
Vielleicht.
Es hat halt einfach nicht geklappt, weil
aber
waren halt zusammen da.
Ich muss aber sagen, dass ich bei ihm gar nicht das Gefühl hatte, dass er einen von uns priorisiert hat oder so. Er kam jetzt gar nicht wie so ein Chauvinist oder so ein Macho rüber, sondern einfach wie ein Verkäufer, der keinen Bock hat, Sachen zu verkaufen. Und das ist natürlich sehr schlecht und ungünstig. Und deswegen war dieses krasse Ereignis, wo wir uns so voll drauf gefreut hatten und richtig excited waren, war dann halt einfach sehr betrübt
richtig
irgendwie.
Pain. So, und dann fahren wir also zurück. Wir haben uns ein Auto ausgeliehen von Familienmitglied von mir, fahren dann zurück, ohne zu wissen, dass da jetzt ein Auto irgendwie bald wieder unser eigenes ist. Und dann muss ich das 2 Tage später abgeben.
Und jetzt haben wir kein Auto.
Das Familienmitglied es dann selber wieder gebraucht hat. Jetzt haben wir kein Auto. Und das ist schon, also viele
Dorf
von euch
krass.
Werden in der Stadt wohnen. Das ist
da
gar
ist
kein Thema.
Problem, da merkt man das gar nicht.
Wir haben, als wir in Stuttgart gewohnt haben, da sind wir halt immer mit dem Auto nur hierher gefahren. Mhm. Also zum Haus renovieren, zum Familie sehen oder mal in Urlaub. Und jetzt ist es halt aber echt so, also ich musste gestern, es würde gehen, mit dem Fahrrad zum Supermarkt und wieder zurück. Aber es ist natürlich unkomfortabler.
Ja,
und ich habe meinen Bruder dann,
tragen.
Ich war mit meinem Bruder Tischtennis spielen. Dann habe ich den gefragt, kannst du vielleicht noch mit mir einkaufen gehen? Dann hat er das gemacht.
Naja,
das war dann
ist
auch
mal wieder eine Erfahrung.
Ja, es ist nicht schlimm, aber es ist schon, vielleicht kann da die eine oder andere Person mit relaten.
Das oder auch mit dem Verkäufer-Syndrom da, vielleicht habt ihr auch solche Erfahrungen mal gemacht. Mhm. Es ist auch unser erster Autokauf. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen, wie man das am besten macht oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt vom Mini Cooper so ein bisschen weg wegen der Reichweite und wegen der schlechten Erfahrung.
Ja.
Also es bleibt spannend.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Halt, stopp!
Jetzt rede ich!
Nein, ich! Der Streit der Woche.
Eine Kategorie, die wir seit längerem nicht mehr hatten.
Stimmt.
Ja, also wir haben bestimmt 4, 6 Wochen oder so keinen Streit der Woche gehabt. Wahrscheinlich habt ihr es vermisst, dass wir auch mal über unsere eigenen Streitthemen reden. Wir haben uns diese Woche, glaube ich, oder doch, so ein bisschen ein anderes Thema, was wir aber jetzt nicht, das können wir mal nächste Woche machen, auch nicht gestritten unbedingt, aber halt einfach ein Thema, was wir miteinander haben. Aber diese Woche soll es um ein Thema gehen, was so 2 Wochen ungefähr her ist und wo wir uns so intensiver Gedanken drüber machen wollten und das auch so ein bisschen mit Informationen aus der Kindheit und alles bestücken. Also ist so ein bisschen ein intensiveres Thema. Ich weiß nicht, wie wir anfangen sollen.
Ja, du hast dir das Thema überlegt.
Ja, also es soll so ein bisschen um Thema psychische Erkrankungen gehen. Das haben wir letzte Woche auch kurz gesagt.
Und den Umgang damit, ne?
Genau, den Umgang damit in Beziehungen.
Wie,
wie wir
das handhaben. Wo
und wie
wir
uns
so
das, ja.
Unsere Schwierigkeiten gesehen haben, schon agieren konnten. Und wo auch immer noch Schwierigkeiten sind.
Ja.
Oder auch sich neue aufgetan haben.
Also so ein bisschen zum Einordnen. Wir hatten einen Streit, weil wir gemeinsam auf einem Fest waren und mir ging es nicht so gut. Und ich habe es auch öfter kommuniziert. Und dann hast du gesagt, dass wenn ich möchte, dass ich einfach sagen soll, wenn wir gehen. Und als ich das gesagt habe, hast du dann gesagt, ob es okay wäre, dass du noch da bleibst und halt noch ein bisschen feierst. Dann habe ich gesagt, ja, ich fände es schon schöner, wenn du mitkommst, weil es mir eben nicht so gut geht. Und du fandest es nicht gut, weil du eben deine Freiheit da haben wolltest und wir relativ nah an zu Hause waren und ich auch Leute hatte, die mich nach Hause bringen konnten und so. Und du wolltest halt einfach länger bleiben. Das ist auch so ein bisschen so ein Grundsatzthema, wo eben manche Leute sagen, man kommt zusammen, man geht zusammen. Andere sagen, ja, man ist ja auch Individuum und wenn der eine nach Hause möchte, dann bleibt der andere halt da. Bei uns ist es mittlerweile eher das Zweite, aber in dem Fall ging es mir halt psychisch nicht gut. Und
aber jetzt auch nicht so sehr, also um mich zu schützen, also es war jetzt auch nicht so, dass dir gar nicht gut ging.
Ja.
Du kannst ja auch, aber das ist vielleicht dann die Schwierigkeit, du kannst ja sehr gut das Ganze copen.
Ja,
also,
ich kann's
dass
gut
du
maskieren.
Da bist und aber eigentlich geht's dir nicht so gut und dann, wenn drumherum, da war so Musik, Konzert, viele Leute, wir waren wie gesagt auch in Begleitung auch noch da ist es natürlich so, dass man das schnell auch aus dem Auge verlieren kann oder halt nicht so bewusst so, weil du warst ja eigentlich eine ganz normale Party-Maus, sag ich mal. Hast
ja, ich habe halt zwischendrin
so.
Mal gesagt,
ja,
auch
genau.
dir offen, dass es mir nicht so gut geht. Wir haben dann da so ein bisschen diskutiert, aber sind dann im Guten auseinandergegangen und zu Hause ging es mir dann sehr schlecht. Und dann kamst du irgendwann sehr spät nach Hause und am nächsten Tag haben wir dann drüber geredet und auch wieder einfach normal geredet und das geklärt. Also trotzdem finde ich, dass es halt Streitgespräche waren. Also es waren keine Gespräche, die nur aus Zustimmung bestanden haben, sondern wir waren schon auch teilweise auf unterschiedlichen Seiten oder im Sinne von, wir mussten uns schon Verständnis erarbeiten. Die Moral von der Geschichte ist so ein bisschen, dass es an dem Abend empathischer gewesen wäre, wärst du mitgekommen.
Ich finde, es gibt viele Themen. Also ich glaube, das Erste ist, dass ich in dem Moment, und es passiert mir öfter, nicht das Verständnis für die tiefe, schwere Bedeutung von Stimmungen von dir habe, weil ich selbst, ich bin eine Person, die, ich habe zwar auch, ich bin auch traurig und ich habe auch meine Issues und so, aber nicht so in dem
Ausmaß.
In dem Ausmaß. Und deswegen, wenn du mir sowas erzählst, dann kann ich, wahrscheinlich einige von euch, als Johanna das jetzt erzählt hat, konnten richtig das fühlen so und ja.
Ich habe aber nicht erzählt, warum.
Also, nee, aber einfach fühlen, wie so eine Situation ist, wenn es einem richtig nicht gut geht und man heimgehen will und man auch nicht alleine heimgehen will. Zum Beispiel, das gibt es bei mir gar nicht.
Ja.
Also ich bin immer fein damit, auch alleine zu gehen oder alleine zu Hause zu bleiben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das erste Problem. Und da war ich früher noch viel weiter weg, glaube ich, dass ich nicht verstanden habe. Und ich glaube, dass das die Aufgabe von einer Person ist, die mit einer Person zusammen ist, die einfach emotionalen Ballast mit sich trägt und den verarbeiten muss. Und ja, dass man einfach sehr viel Verständnis zeigen muss und dass man einfach zeigen muss, hey, es ist, also ich hinterfrage das jetzt nicht. Du sagst, es geht dir schlecht und ich bin dann erstmal, okay, ich priorisiere das.
Wenn man einfach mit einer Person zusammen ist und auch so ernst, wie wir halt auch ein Leben gemeinsam aufbauen wollen, dann ist das halt einfach, gehört es irgendwo dazu. Ein Disclaimer dazu, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht eine Phase, in der es mir ganz, ganz, in der ich einen ganz krassen Leidensdruck habe oder es mir voll schlecht geht. Das bedeutet auf der einen Seite, dass es bei dir nicht so präsent ist, aber auch, dass es unsere Beziehung jetzt nicht krass belastet, dass du jetzt oft darauf achten musst. Deswegen wäre es auch nicht so krass gewesen. Also es ist jetzt ja auch, also ich verstehe das auch vollkommen, wenn man jetzt in einer Beziehung ist, wo die eine Person wirklich mental instabil ist, dass man da auch teilweise irgendwann mal so einen Ausbruch von Egoismus als Beziehungsperson hat, weil es einfach eine krasse Belastung für die Beziehung sein kann. Das gab es bei uns auch schon, aber ist gerade nicht so. Und deswegen auf der einen Seite könnte es sein, dass du deswegen auch nicht so aware dafür bist, weil ich viel auch gerade mit mir selber ausmachen kann und gerade auch oft sehr stabil bin. Und aber auf der anderen Seite halt auch, ja, wenn es dann mal passiert, dann acte doch on it, weil wir sind halt in einer Beziehung und man ist halt füreinander da auch.
Und jetzt kann ich aber, oder jetzt kann ich erklären, warum das so ist. Und zwar haben wir ja schon mehrmals gesagt, dass in meiner Kindheit klingt so, ja, auch in der letzten Folge, wow, du kannst irgendwie alles machen, was, deine Eltern haben Pool und so. War mega schön, aber einmal im Jahr war meine Mutter für 4 Monate oder so außer Gefecht, weil sie Depressionen hatte. Und das schon seit, das war ziemlich mies für mich zu hören, als ich angefangen habe, das zu verstehen. Das erste Mal, als sie das hatte, war, als sie mit mir schwanger war. So übelst schwierig. Und wie gesagt, seitdem eigentlich regelmäßig,
manchmal
jedes
auch länger
Jahr,
als 4 Monate, oder?
Ja, manchmal auch ein Jahr durchgängig und so.
Und sehr schwer auch.
Genau.
Also schwere Depression.
Und ich möchte eigentlich jetzt nicht im Detail über alles reden, weil das auch gar nichts hier dazu tut. Aber man kann sagen, dass meine Rolle in dieser Krankheit war die, dass unsere Familie natürlich sehr viel Rücksicht darauf genommen hat und nehmen musste. Das wurde stark eingefordert von mir ab einem jungen Alter Aufgaben zu übernehmen, auch emotionale Aufgaben zu übernehmen. Ich musste auf meine Mutter aufpassen, damit, also weil die war traurig, die hatte keinen Spaß am Leben, so musste ich auf sie aufpassen.
Ja, das ist so, sind Aufgaben, die ein Kind nicht haben sollte. Das sind Verantwortungen, die dir nicht zugetragen werden sollten. Das ist passiert aus einer Not heraus.
Es ging
trotzdem
nicht anders.
Ja, es geht vielleicht anders, aber es ist was ja nicht so gelaufen ist, wie es für dich am besten gewesen wäre als Kind.
Ja, nur damit man ein gutes Bild hat. Also natürlich war da immer mit Therapie und es waren Kuren, also es wurde schon gehandelt. Es war nicht so, dass es einfach so, ja, warten wir mal, bis es besser wird. Ist nicht so. Aber es hat sich immer mehr gezeigt, so, es war dann irgendwann auch das Problem nach dem 18. Jahr mit Depressionen, so, jetzt haben wir halt irgendwie dieses Antidepressivum, dieses ausprobiert, diese Therapie. Und es kommt immer wieder. Und es macht natürlich mit der kranken Person, für die ist es am schlimmsten, der macht es natürlich so, was habe ich noch für Hoffnung?
Sinnlosigkeit,
das macht natürlich die Depression umso schlimmer, wenn man sich denkt, ich dachte, ich wäre jetzt drüber hinweg. Jetzt kommt es aber wieder. So, und für mich, und das ist jetzt der Grund, warum ich dann jetzt auf dich auch so reagiere, hat sich gezeigt, ich habe verschiedene Handlungsmuster ausprobiert, super empathisch zu sein, Gespräche zu führen, inspirativ zu sein, also irgendwie mit ihr, hier guck mal, Kunst, hier guck mal, Musik, hier guck mal, Natur, Spaziergang, bla bla bla, hat sich aber herausgestellt, dass das alles nichts geholfen hat, weil, also klar, ein Stück weit schon, aber
erstens
nicht in
ist
dem
es eine
Maß.
Krankheit, die man ernst nehmen sollte und die nicht durch Angehörige geheilt werden kann. Das ist das
man
Erste.
Kann eine Unterstützung sein,
genau,
aber nicht
eine
Cure.
Genau. Und als Kind ist es halt noch mehr so, dass es eigentlich nicht deine Aufgabe ist, deine Mama zu heilen. Und dass sich das ganz tief in dich eingebrannt hat, dass du das Gefühl hattest, so, du musst da helfen oder du musst einen Weg finden, dass deine Mutter nicht mehr krank ist.
Ja, genau.
Und das ist natürlich was ganz Schlimmes.
All die Sachen haben nicht geholfen und dann habe ich irgendwann, also ich hab darunter natürlich gelitten, dass ich dachte, ich muss helfen, aber nichts hat geholfen, da fühlt man sich ja schlecht.
Ja.
So, und dann habe ich mich halt zurückgezogen.
Mhm,
also dann war es, ja genau, dann dachte ich, okay, dann schütze ich mich. Also ich schütze mich und zwar dadurch, dass ich gar nicht aktiv bin. Und das ist jetzt mein Status quo, dass ich mich schütze und dass ich auch ganz stark denke, das ist eigenverantwortlich. Und ich glaube, das ist es ja auch. Also das ist das, was wir auch, was du mir während dieser ganzen Zeit, Johanna hat mich ja
viele Jahre davon begleitet.
Genau, viele Jahre, also ich glaube 2 oder 3 Episoden von meiner Mutter hast du miterlebt.
Ja.
Und
war dann auch
es
oft
war
so,
dann ja auch irgendwann zu
ja,
Ende.
Es war dann oft so,
nee,
dass
es
eher
2
so nicht einmal im Jahr, wie du es vorhin gesagt hast, sondern so eineinhalb Jahre und dann 2 Jahre nicht und dann wieder eineinhalb Jahre, also wirklich lange Phasen.
Ja.
Und dann jetzt ist es seit langem Klopf auf Holz, seit 2 Jahren oder so gut und ist eine Therapieform gefunden worden, die deiner Mama sehr geholfen hat. Und also nur kurz, um da Hoffnung zu schaffen, und das ist ganz, ganz toll und da bist du auch sehr dankbar für.
Ja,
oder
voll.
Wir alle.
Genau. Ja, und so, und jetzt hast du mir in der Zeit natürlich auch gesagt, hey, das ist nicht deine Verantwortung, das ist ihr Thema und so.
Nicht ihr Thema, natürlich ist es irgendwo, also.
Nee, es ist nicht mein Thema.
Nee,
das,
es ist nicht deine,
ist nicht.
Aber du als Kind bist nicht dafür verantwortlich. Ja, Punkt. Das habe ich dir damals immer gesagt und bin da sehr für dich stellvertretend eingestanden, ja.
Ja, so, und jetzt trifft das halt darauf,
dass ich psychisch Probleme habe.
Genau. Und ich versuche da natürlich einen anderen Umgang mitzufinden, aber bin von meinen bisherigen Erlebnissen natürlich beeinflusst und ein gebranntes Kind.
Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach, also es ist total verständlich und es ist auch was, was ich, oder wir haben das zusammen erörtert irgendwann mal, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass du so teilweise nicht so offen auf meine psychischen Probleme reagierst. Das ist gar nicht so gemeint. Du unterstützt komplett, wenn ich in Therapie gehe. Mhm. Du bist stolz auf mich. Du hörst mir zu, wenn es um ganz, ganz viele Sachen geht, die in meiner Kindheit waren oder irgendwelche Sachen mit meiner Familie oder so. Und vor allem bist du unglaublich gut für mich da, solange ich das nicht psychisch benenne. Also wenn es mir schlecht geht, einfach ohne, dass ich jetzt sage, ich hatte die und die Zwangsgedanken oder ich habe die und die Angstreaktionen gehabt und so, da bist du so, du bist unglaublich fürsorglich. Das ist eine der Sachen, die ich am meisten an dir liebe. Und wenn ich dann aber das sehr krass benenne, dann machst du zu. Und das ist natürlich verständlich, weil ich weiß, woher es kommt, aber es ist auch verletzend, weil es ist ja nicht mehr so, dass du das Kind bist und deine Mama ist ja eigentlich die verantwortliche Person für dich, also deine Eltern. Und deswegen ist das ganz verquer. Das passiert ja ganz oft, ist bei, also Parentifizierung in die Richtung. Geht es ja, das kenne ich auch selber und das ist was, da ist die Verantwortlichkeit ja falsch herum. Und bei uns ist es aber so, wir begegnen uns ja auf Augenhöhe. Wir sind zwei erwachsene Menschen, die sich dafür entscheiden, ein Leben zusammenzuführen und da ist es ein bisschen anders, wenn einer von beiden krank ist, dann ist man schon füreinander da, bis zu einem gewissen Punkt. Klar, die Verantwortung zu heilen, die liegt immer noch bei Ärzten, bei der Person. Man kann die Hand halten, man kann versuchen, ausgleichende Sachen zu schaffen, Mechanismen in der Beziehung zu entwickeln, die irgendwie helfen und sowas. Und das meine ich damit. Solche Sachen sind, finde ich, in einer Partnerschaft anders als in einer Eltern-Kind-Beziehung. Das ist nicht das Gleiche. Das ist trotzdem, ja, bist du nicht da, um mich zu heilen. Das ist ganz, ganz klar. Aber ich glaube schon, dass es in Ordnung ist, mir auf einer anderen Ebene zu begegnen als
ja, wie sieht denn deine Wunschvorstellung aus?
Also, ja, also um es mal so zu sagen, dir tut es dann auch leid im Nachhinein, aber du sagst ja zum Beispiel jetzt, um das auf das Beispiel zu übertragen, habe ich am nächsten Tag dann dir mal erzählt, wie es mir dann zu Hause ging. Mhm. Weil mir ging es auf der Party nicht gut und zu Hause hat sich das dann halt in Zwangsgedanken und Angst geäußert. Mhm. Und ich hatte halt unglaubliche Angstreaktionen, Zittern am ganzen Körper, Herzrasen, Übelkeit, nicht schlafen können und dann halt auch ganz, ganz viele Gedankenspiralen im Bezug auf Verlustangst, in Bezug auf, dass dir was passiert und da halt auch extreme Szenarien im Kopf. Und die habe ich dir dann mal am nächsten Tag einfach nur, es war auch gar nicht vorwurfsvoll, sondern ich wollte dir einfach mal erzählen, wie es mir ging. Und deine Reaktion war halt zu sagen, es ist ja aber nicht mein Thema. Und ich glaube, das liegt daran, dass du denkst, ich erzähle dir das, damit du mir eine Lösung bietest. Aber die Reaktion, die ich mir wünschen würde, wäre, meine Hand zu nehmen oder mich in den Arm zu nehmen und zu sagen, oh mein Gott, tut mir leid, dass du dich so gefühlt hast. Hat gar nichts, also, oder wie schlimm, wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir gerade? Und ja, also weißt du, so einfach mitfühlend, wie wenn ich das einer Freundin erzähle, die sagt ja dann auch nicht, ja, aber das ist ja nicht mein Thema, wieso erzählst du mir das? Sondern die ist, wenn die dafür bereit ist.
Nee, das war jetzt nicht, also ich sehe schon, ich will natürlich schon die Rolle einnehmen. Das ist jetzt der Situation geschuldet gewesen, dass es im Kontext zu, hey, ich wollte länger bleiben, eigentlich hatten wir darüber geredet und dann, ja. Aber also ich würde gerne so eine Reaktion haben. Da haben wir zwei Probleme. Nämlich einmal baut sich, sobald sowas ausgedrückt ist, ist so wie so ein rotes Tuch vor meinen Augen. Mhm. Und es ist so, renn weg. Mhm. Das ist nicht für dich. So, dir geht's nicht gut damit dann. Und das Zweite ist, dass wenn das rote Tuch irgendwie beiseite geschoben werden kann, dann ist es so, das muss jetzt, also das wird jetzt besser. So,
es geht nur die zwei Extreme.
Gehst rein. Du gehst, das wird jetzt besser. Weil ich kann auch nicht, ich glaube, ich kann das nicht aushalten, weißt du? Also ich kann nicht, dass du mir dann erzählst, oh, mir ging es so schlecht, es geht mir so schlecht, ich habe so ein Problem. Ich kann das nicht. Also das fühlt sich für mich, also für dich fühlt sich am allerschlimmsten an, safe. Vielleicht ist es dann, muss ich das akzeptieren und so, aber boah, das ist, ich kann das nicht aushalten. Für mich ist es dann irgendwie, fühlt sich das nicht richtig an, dass man ein Gespräch führt und dann am Ende beide so richtig ernüchtert sind, so, oh no, alles ist scheiße, alles ist schwierig. Mhm. Das passt nicht zusammen mit meiner normalen Haltung. Also ich denke, dass man mit Euphorie und Positivität halt so das Beste machen kann und dann sind beide down. Aber klar, das hilft, das macht es für dich leichter.
Ja.
Und so.
Und das ist halt natürlich auch nochmal schwerer, da hast du recht. Und das ist auch das, wo du natürlich am extremsten reagierst, wenn es auch noch was mit dir zu tun hat. Hm. Also du bist auch manchmal ein bisschen, du ziehst auch eine Mauer hoch, wenn ich krasse Probleme mit meiner Familie habe teilweise, wenn es sehr ins Detail geht mit meinen Ängsten und Zwängen und so. Da bist du auch dann teilweise so.
Ja, zum Beispiel deine Mutter, ne?
Ja, da bist du auch teilweise so, ja, jetzt denk halt einfach nicht so mäßig so.
Ja,
also, aber
das ist so dumm, so naiv, ne? Als jemand, der keine, nicht so Ängste hat, denke ich mir halt so, ja, okay, und dann denk halt an was anderes. So schwer ist es nicht.
Ja, aber so, das sagst du auch ganz, ganz selten. Wir haben schon.
Nee, also, aber das denke ich mir schon. Ich denke mir schon so, nee, das muss doch jetzt nicht
Richtung
sein. Denk doch einfach was anderes. Was? Das ist
ja,
so unklar,
ja, es ist so deine Art halt, mit Sachen umzugehen. Und deswegen sagst du mir das dann auch vielleicht als Tipp oder so. Das ist dann wieder dieses, du willst mir eine Lösung. Entweder du willst mir eine Lösung präsentieren oder du willst gar nichts damit zu tun haben. Und dieses, dass du mir nicht eine Lösung und dass du mich nicht heilen kannst, das ist ja genau das, was bei deiner Mama mäßig war. Mhm. Du konntest sie nicht heilen, also hast du zugemacht, weil sonst hat es dich fertig gemacht. Und jetzt ist eigentlich die einzige Schlussfolgerung, die logische, dass wir halt dass du in Therapie musst. Mhm. Das, also, du warst ja auch schon mal in Therapie.
Ich will das aber nicht. weil ich habe keine Lust, das nochmal durchzuerleben, weißt du? Das ist übrigens 11.11 Uhr gerade gewesen noch. Ich will das nicht nochmal durchleben. Ja. Ich finde mein Umgang, also das schadet ja jetzt nicht immens, sondern
ja.
Ich kann auch für dich da sein. Ich glaube, dass es nicht nur so ist, dass ich könnte natürlich besser da sein, aber dann, um besser da zu sein, vielleicht 10%, 20% rauszuholen, müsste ich so mein komplettes Verständnis, meine komplette Aufarbeitung mit all dem, was mir bisher mit psychischen Erkrankungen widerfahren ist, müsste ich aufarbeiten, müsste ich nochmal durchgehen und so.
Das Ding ist,
I don't know.
Wir haben auch eine Freundin, die hat auch gesagt, zu mir schon öfter mit meinen Themen und auch mit ihren Themen und jetzt auch auf deine Themen kann man das auch übertragen. Das sind ja Sachen, die hat unser Körper und unser Geist für uns gemacht, um uns zu schützen, wie du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Also mhm. Zwang auch, Ängste auch oder so eine emotionale mhm. Abschottung. Das sind ja Sachen, die hat zum Beispiel unser kindliches Gehirn dann entwickelt, um Mechanismen zu haben, um zu überleben. Also, genau. So, das mal so hart zu sagen. Und die sind jetzt halt in place. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich funktionsfähig bin. Also ich kann, also aber trotzdem möchte ich jetzt in Therapie gehen, weil...
Ja, aber du hast ja einen Leidensdruck. Oder ja, du hast ja ein Leiden, ich nicht.
Ja, aber da kann man ja sagen...
Ja, man könnte sagen, ich habe ein Leiden dadurch, dass ich Menschen nicht so emotional begegnen kann, wie es andere Menschen können. Aber zum Beispiel, was ich mir da auch denke, man merkt, dass ich da ein bisschen eine Schutzhaltung habe.
Ja.
Aber ich denke mir so, ja, okay, nicht alle können gleichermaßen auf Emotionalität reagieren und so. Und ich finde, dass ich da eigentlich ganz gut, also wenn ich mich jetzt vergleiche, dann bin ich trotzdem noch, so trotz dem Zumachen und so, bin ich trotzdem noch verständnisvoll und empathievoll und so. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich nicht trotzdem in dieser Situation anders reagieren sollte.
Mhm.
Also in der Situation,
ja,
wo wir gemeinsam auf einer Party sind
natürlich.
Und es dir gar nicht gut geht und ich aber nicht check so. Da will ich schon an mir arbeiten. Aber ob ich jetzt meinen gesamten Umgang mit dem Thema irgendwie verbessern oder verändern muss, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob's so gut ist, wenn ich jetzt auf einmal wieder anfange, Themen an mich ranzulassen, weil dann reagiere ich wieder, dann komme ich in ganz andere Sachen.
Aber das ist genau das, was du dann da lernen würdest, dass es eben nicht das Extrem gibt, dieses eine oder das andere, sondern dass du einen gesunden Umgang mit sowas lernst. Und der größte Grund, wieso ich nicht in Therapie wollte, ist, weil ich Angst davor hatte, dass es schlimmer wird. Und ich zum Beispiel würde die Sachen gerne aufarbeiten, also ich habe auch Angst davor, aber ich würde Sachen gerne aufarbeiten, damit es auch nicht perspektivisch schlimmer wird. Es kann ja sein, das ist sowas Großes, ich glaube, das ist schon gut, sowas aufzuarbeiten, auch bei dir. Also so, woher weißt du, nur weil es jetzt funktioniert, kann es ja sein, dass du in 20 Jahren oder in 10 Jahren kommt's
ja,
komplett
weiß.
Gegen dich gerichtet, irgendwie wieder zurück, weil du es so verdrängt hast oder so weggeschoben hast.
Nee, es fühlt sich nicht wie Verdrängung an. Mhm. Also es fühlt sich an wie, also mir geht's ja gut und ich habe einen Umgang auch, der in den meisten Fällen voll gerecht wird, wenn Menschen Probleme haben. Ich würde schon sagen, in 80-90% der Fälle. Naja, aber das muss ja jetzt nicht.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall etwas, also ich war deswegen schon mal kurz in der Therapie keine so, also nicht bei einer Psychotherapeutin, sondern bei einer
Heilpraktikerin.
Ja, genau. Und die war eher so im Coaching. Also ich weiß es auch nicht, ob das so zielgerichtet war, was sie gemacht hat mit mir. Aber es war schon, wir hatten so 5, 6 Sitzungen und war in die Richtung, also mehr Emotionen verstehen, mehr Emotionen von anderen verstehen und so. Das war mein Ziel. Und ja, es war schon, waren schon einige Ansätze dabei.
Für uns und für dich vorteilhaft wäre, in Therapie zu gehen. Also ich natürlich sowieso bin ja gerade dabei, aber auch du.
Ich will nicht.
Ja, verstehe ich.
Okay. Gar nicht so einfach, aber das
danke,
war
dass
auf jeden
du dich
Fall
so
was,
geöffnet hast.
Was seit vielen Wochen schon so ein bisschen, oder wo keine Ahnung, was eigentlich seit Anfang an so ein bisschen ein Thema war, wo wir wussten, dass wir da mal drüber sprechen werden.
Mhm.
Ja, lasst uns gerne wissen, was ihr drüber denkt.
Ja.
Vielleicht auch, wie ihr mit solchen Situationen umgeht.
Ja.
Was euch geholfen hat, fände ich super, super spannend.
War bestimmt sehr bereichernd für ganz viele, dass du dich so geöffnet hast.
Ja. Ich fand es auch, also war ein gutes Thema. Ich mag es nur nicht, also muss ich auch ausdrücken, ich mag es nur nicht, wenn man jemanden so es ist gut zu sagen, hey, vielleicht würde dir Therapie gut tun, dann könntest du das vielleicht aufarbeiten. Aber es ist was anderes so, mach das, auf jeden Fall, mach das. Weil jeder muss die Entscheidung für sich selbst treffen und auch einen eigenständigen Umgang damit finden. Und ich glaube, also das war mir ein bisschen zu viel gerade.
Okay, das verstehe ich.
Couple Goals.
So, jetzt kurz vorm Ende der Folge haben wir was das Ganze ein bisschen auflockert wieder. Richtig schöne Mail, ein richtig schönes Couple Goal hat uns erreicht. Wenn ihr süße Stories mit eurer Beziehungsperson oder auch weiteren Personen in eurem Leben oder mit euch selbst habt, sendet die gerne an trostkasten@durchetc.de. Neulich hat eine Person gehofft, dass ihr Couple Goal im richtigen Postfach landet. Wir haben tatsächlich nur eine Mail. Also alles, was an uns geht, geht an diese Mail. Und die Person schreibt uns: Liebe Johanna, lieber Sebastian, vielen Dank, dass ihr so viel Liebe und Energie in euren Podcast steckt. Ich habe dich, liebe Johanna, vor ca. 2 Monaten auf Instagram entdeckt und dann ziemlich zeitgleich angefangen, euren Podcast zu hören. Jetzt heißt es für mich, die ganzen alten Folgen aufholen. Immer wenn ihr von den Couple Goals sprecht, überlege ich, ob aus meinem Leben auch etwas dazu passt. Und immer wieder ist mir die Geschwisterliebe zu meinem Bruder in den Sinn gekommen.
Oh.
Also möchte ich euch ein wenig davon erzählen. Mein Bruder ist 28 und somit 2 Jahre älter als ich. Wir hatten eine schöne und behütete Kindheit, aber im Teenie-Alter haben wir uns entfremdet. Wir haben bis vor 4 Jahren bei unseren Eltern gelebt. 5 Jahre davon hat auch mein heutiger Mann mit bei uns gelebt. Das Haus war also voller Trubel und hatte wenig Rückzugsorte. Mein Bruder hatte immer mal wieder Freundinnen, welche auch bei uns zu Besuch waren. Die fand ich als kleine Schwester meistens doof und war rückblickend betrachtet nicht immer nett. Zudem haben wir von 2019 bis 2023 zusammengearbeitet, was unsere Beziehung zusätzlich geschadet hat. Die erste große Änderung kam, als wir 2021 beide ausgezogen sind. Jeder hatte jetzt Luft, um zu atmen und konnte sich weiterentwickeln. Trotzdem wurde es auf der Arbeit immer schwieriger. Mein Bruder war unzufrieden mit seinem Job und hat das teilweise an mir ausgelassen. Das hat mich wiederum frustriert. Ende 2023 kam dann die nächste große Änderung und mein Bruder hat einen anderen Job angenommen. Es war anfangs zwar schwer, aber ab hier habe ich mich immer wieder viel mehr mit ihm verbunden gefühlt. Wir müssen uns nun aktiv dazu entscheiden, uns zu treffen und sehen uns nicht nur zwischen Tür und Angel auf der Arbeit. Wir reden viel offener und tiefgründiger miteinander. Ich habe das Gefühl, dass mein großer Bruder mein sicherer Hafen ist. Er wertet nicht, nimmt mich in den Arm, wenn ich ihn brauche und beschützt mich. All das hätte ich vor einigen Jahren nicht gedacht. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, dass unsere Geschwisterliebe irreparabel beschädigt ist und nie wieder so stark wie in der Kindheit wird. Aber zum Glück hat mir das Leben etwas anderes bewiesen. Ich möchte mit der Nachricht andere ermutigen, an dieser besonderen Liebe zu Geschwistern festzuhalten und aktiv daran zu arbeiten. Diese Liebe kann euch niemand anderes schenken, also behandelt sie wertvoll. Das ist süß.
Das ist wirklich sehr süß und das können wir ganz arg nachvollziehen, weil wir auch so eng mit unseren Geschwistern sind.
Wir haben ja beide 2 Geschwister und also die erste Sache ist, finde ich, auch mit Eltern, wenn man auszieht und so auf eigenen Beinen steht, dann fallen so viele der Probleme weg, die man davor hatte. Man ist einfach zu nah aufeinander. Also und dann, wenn man dann auch noch zusammen im Job ist,
dann hat man gar keinen freien Raum.
Boah, also da muss jemand nur irgendwie, weißt du, so diese Eigenarten, die man halt hat und die einem, wenn man viel aufeinander ist, halt auffallen und da ist eine Nervige dabei. Also zum Beispiel jemand legt ein Messer immer in die Spüle, anstatt es in die Spülmaschine zu machen.
Und dann in der und das zu Hause, Arbeit.
Auf der Arbeit, so 16 Stunden, 24 Stunden am Stück kann man damit konfrontiert sein. Richtig Pain, deswegen, ich habe das auch wahrgenommen, dass in der Familie Distanz super hilft. Und wir sind super Familienmenschen.
Ja.
Also ich muss sagen, meine Beziehung zu dir ist die intensivste in meinem Leben. Und dann ist es aber meine Familie, weil die immer mit mir konfrontiert waren, jede meiner Lebensphasen eigentlich miterlebt haben, mit denen ich viele Schicksale natürlich auch teile, viel schöne Erinnerungen. Da komme ich mit Freunden, also wie will ich das jemals hinkriegen? Natürlich, wenn man eine Familie hat, die nicht so eng miteinander ist, dann ersetzen Freunde sowas, dann können die ja wie Geschwister auch werden und so. Aber ich finde das richtig wertvoll, vor allem, was sie ja auch geschrieben hat, nämlich nicht urteilen. So, meine Eltern und meine Brüder, die glauben mir, wenn ich sage, boah, ich will vielleicht jetzt den Job kündigen. Zum Beispiel, kurz bevor wir in das Haus jetzt hier gezogen haben, das gehört ja meinen Eltern, und wir zahlen hier Miete, habe ich zu meinem Vater gesagt, ich glaube, ich will meinen Job kündigen. Ja, hat den nicht, also war so, ja, ganz klar, wertfrei, alles klar.
Ganz wertfrei reagiert,
okay, warum, und oh, vielleicht ist ja das, oder kannst du vielleicht das machen. Und er war ja der Vermieter, also er hätte auch sagen können, ja und jetzt erstmal zahlst du die Miete, so, es muss halt passen hier. So, ja, das ist auch was, kann Familie machen.
Ein Privileg, was auch Familien, die gesund sind und also im Sinne von gesunde Beziehungen zueinander pflegen, auch haben. Und das hat, glaube ich, auch nicht jeder. Deswegen, ich glaube, allgemein dieser Akt, dass sie über die Geschwisterliebe geschrieben hat im Couple Goal, ist halt richtig schön, weil wir führen so viele unterschiedliche Beziehungen in unserem Leben. Haben wir gerade kurz vor der Aufnahme auch ein Video zu gesehen, dass halt die romantische Beziehung nicht die einzige Beziehung ist, die wir führen. Und dass auch, wie sie sagt, andere Beziehungen ein sicherer Hafen sein können und dass das ein super krasses Goal ist, über vielleicht auch eine schwere Phase, das gibt es auch in Freundschaften oder in romantischen Beziehungen oder auch in familiären Beziehungen, hinwegzukommen und dann wieder zu einer engen Liebe irgendwie zu kommen, ist super schön. Und so ein bisschen die Moral davon, dass unterschiedliche Beziehungen unser Leben bereichern. Diese Woche lassen wir den Trostkasten weg, weil wir so intensiv im Streit der Woche gesprochen haben. Aber ihr könnt natürlich super gerne uns auch eure Trostkastenthemen, eure Beziehungs-, Dating-, Freundschaftsdramen an trostkasten@durchetc.de senden, unsere Mail. Und dann nächste Woche werden wir das vielleicht anonym dann behandeln und unsere Tipps dazu abgeben.
Jetzt haben wir erstmal ein Festivalwochenende vor uns. Ich habe eine super anstrengende Woche auf Arbeit. Es wird spannend, weil am Freitagmorgen, wo wir schon auf dem Festival sind, muss ich noch in ein wichtiges Meeting. Ich habe schon geguckt, in der Nähe vom Festival, wo gibt es einen Kaffee, wo kann man Internet abgreifen.
Und ihr werdet davon auch hören, weil wir nach dem Festival am Sonntag wahrscheinlich aufnehmen werden, weil Sonntag sind wir schon wieder zu Hause. Und dann werden wir euch vom Festival erzählen, wir gehen wieder aufs Happiness Festival, einfach Liebe an dieses Festival. Und wenn ihr auch Liebe für Live-Veranstaltungen habt, dann guckt mal die Folgenbeschreibung. 20. August sind wir in Hamburg. Die anderen Daten haben wir am Anfang genannt. München, Köln, Berlin. Schaut gerne vorbei und kommt bei unserer Live-Show vorbei.
Ja, wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, dass ihr
zuhört.
Uns zugehört habt. Hoffentlich nächste Woche
auch wieder zuhört. Wir haben keine Umfrage.
Die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Die wird eine Überraschung. Ja, auch über die vergangene Umfrage sprechen wir dann nächste Woche. Da werden dann wird dann große Umfrage.
Wir sehen, dass ihr mitmacht. Also macht mit bei den Umfragen, kommentiert, folgt uns, bewertet den Podcast. Es hilft uns ganz arg. Empfiehlt den Podcast euren FreundInnen, euren Kollegen, eurer Familie.
Lasst ein bisschen Liebe da.
Genau, das ist was uns ganz, ganz arg freut und uns vor allem hilft. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich sag grüß dich.
Grüße.
Bis nächste Woche. Bye, bye.
Lasst uns lieb zueinander sein.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.